Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey Leute, so schön euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen im Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, was für ein herrlicher Tag. Ich freue mich so, wir sind eine Church, wir treffen uns in Erlangen, in Ansbach, hier in Nürnberg, auch viele, viele Leute sind online mit dabei. Hey, wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig nochmal einen riesen Applaus geben als Gemeinde? Franken für Jesus, ich freue mich auch immer mega über all die Leute, die auch zum ersten Mal mit dabei sind oder ihr seid mal wieder am Start, länger schon nicht mehr da. Ganz, ganz herzlich willkommen. Hey, als Kirche möchten wir Sonntag für Sonntag durch die Sonntaggottesdienste, dass Menschen Jesus kennenlernen. Hey, wir brennen dafür, dass wir auch gemeinsam wachsen, auch im Glauben wachsen durch Kleingruppen. Hey, und dann wollen wir unsere Berufung entdecken durch Next Steps. Und dann wollen wir richtig die Welt verändern und einen Unterschied machen durch das Dream Team. Das sind so all unsere ehrenamtlichen Leute. Und es ist einfach Hammer zu sehen, was Gott tut. Ich war gestern in der Innenstadt unterwegs in Nürnberg. Laufe ich so, mir nix, dir nix, ja, komm da, sehe ich da wie so zwei Leute aus unserer Church gerade vom Bräuniger mit so einem Typen beten. Ich so, ey, ihr seid gut drauf. Und die waren da voll irgendwie am Evangelisieren, haben mit Menschen über Jesus geredet und so. Ich denke mir, ey, ich bin so stolz auf euch. Ihr seid so gut drauf. Auch das ganze Team auch von Herz für die Stadt und alles, was passiert. Come on, komm, wir geben Jesus auch nochmal, oder? Wir sind einfach dankbar für all das Gute, was passiert. Danke einfach, dass ihr dient und dass ihr liebt und vorangeht. Hey, wir sind in der Predigtserie, die heißt Love Stories. Und wir schauen uns Liebesgeschichten aus der Bibel an. Und das wird, ich glaube, richtig stark, weil die Bibel ist stark und die Bibel hat ja halt viele Liebesgeschichten und Ehen. Und es ist nicht alles, wo man jetzt so sagt, wow, happy clappy. Ja, vielleicht denkst du bei Love Stories irgendwie an Kerzenschein, Schnulze, ein bisschen so Romantik, man schaut sich tief in die Augen und so. Und dann sind wir hier am Sonntag und reden über eine Liebesgeschichte und mit der fangen wir an. Das ist die Liebesgeschichte von Ahab und Isabel. Und ich sage euch gleich, es ist die schlimmste Ehe der ganzen Bibel. Aber ich dachte, wir fangen mal mit der allerschlimmsten Ehe an, weil dann kannst du noch besser werden die nächsten Wochen. Und deswegen habe ich der Predigt auch den Titel gegeben, warum so viele Beziehungen scheitern. Ja, also richtig ermutigend heute. Es gibt immer eine Predigtmitschrift, aber ich starte mal mit folgender Geschichte. Ein Ehepaar feiert den 60. Geburtstag und weil sie beide schon 30 Jahre miteinander verheiratet waren, kam ein Engel an und hat gesagt, Friends, jeder von euch hat einen Schuss frei, hat einen Wunsch frei. Die Frau darf anfangen und die Frau sagt, ach, ich wünsche mir so gerne mal mit meinem Ehemann eine Weltreise, einfach mit ihm zusammen Zeit verbringen, einmal um die Welt. Und er macht der ganze Raum erfüllt mit Rauch und auf einmal liegen auf dem Tisch zwei Flugtickets, ja, einmal um die Welt, alles ist da, die Frau freut sich, Halleluja, ist der Mann dran und sagt der Engel zum Mann, ja, was wünschst du dir denn und so, und der Mann schaut so seine Frau an, schaut so ein bisschen betröppelt auf den Boden, sagt so, naja, eigentlich wünsche ich mir noch mal eine Frau, die 30 Jahre jünger ist. Rauch erfüllt, ja, Rauch verschwindet. Auf einmal ist der Mann 30 Jahre älter, ist er 90. Und Problem gelöst, ja. Also, so geht's auch. Ja, mit 90, ne? Kann man auch noch eine Weltreise machen mit 90. Aber Gott ist so gut, weil wir schauen uns diese Ehe heute an, ich denke, es wird gut. Wir können da ganz, ganz viel draus lernen. Die Bibel ist immer auch ein Spiegel. Es ist immer etwas, wo die Schrift einfach zu uns spricht. Es gibt immer eine Predigtmitschrift auf der Ecclesia Church App. Da findet ihr auch die ganzen Punkte. Und könnt ihr einfach mitfolgen, mit durchgehen. Auch für eure Kleingruppen ist es einfach ein Hammer-Tool. Und Ahab, und da wollen wir gemeinsam drüber reden. Ahab war ja König von Israel. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Isabel war seine Frau. Und du wirst sehen, Ahab war ein sehr passiver König. Und Isabel war sehr kontrollierend. Er wich dauernd aus, sie übernahm ganz viel und leitete letztendlich auch das Land. Er schwieg viel, sie bestimmte viel, er wollte irgendwie so seine Ruhe um jeden Preis, sie wollte Macht um jeden Preis. Und wenn es einfach um Passivität geht und auch um Kontrolle geht oder Manipulation geht, glaube ich, gibt es kein besseres Beispiel in der ganzen Bibel als Ahab und Isabel. Nun, wenn man den passivsten Mann und die kontrollierendste Frau nimmt und du steckst sie in einer Ehe und du gibst ihnen dann auch noch ein Königreich und steckst irgendwie, setzt beiden eine Krone auf, dann bekommt man kein Märchen, das werden wir gleich sehen, sondern man bekommt katastrophale Zustände. Du bekommst eigentlich auch ein geistliches Desaster, nicht nur fürs Königreich, fürs gesamte Volk. Und deswegen ist es nicht einmal nur eine Bibelgeschichte, sondern eine Warnung. Aber ich habe vorweg noch eine richtig gute Botschaft. Also egal wie dein Beziehungsstatus ist, egal wo du dich da befindest auf deiner Beziehungsreise, Gott liebt dich genau dort, wo du dich gerade befindest. Er ist so wichtig, weil es immer einfach entscheidend ist, einfach weißt, hey, Gott liebt dich und er hat so viel Gutes für dich vorbereitet und gerade jetzt hat er Gutes für dich in deinem Status. Gerade jetzt hat er gute Werke für dich vorbereitet und wir wollen mit dieser Serie einfach gemeinsam lernen, was es bedeutet, so zu lieben, dass es Gott ehrt. Und bevor jetzt irgendwer nervös wird, natürlich sind nicht alle Frauen kontrollierend und auch nicht alle Männer passiv. Es geht hier auch nicht um Klischees, sondern um Herzenshaltung. Es geht um Einstellung, innere Einstellung und es geht um die Frage, was passiert, wenn ein Mensch Verantwortung abgibt, die Gott ihm eigentlich gegeben hat? Und was passiert, wenn ein anderer Mensch Kontrolle übernimmt, die Gott ihm nie gegeben hat? Das sind so die entscheidenden Fragen und deswegen lautet der Titel dieser Predigt auch, warum so viele Beziehungen scheitern, weil sie scheitern eben oft genau daran. Zunächst wollen wir uns mal Ahab anschauen. Sag mal Ahab. Ja, Ahab war der 7. König des Nordreichs Israel. Israel war schon geteilt im Norden und im Süden. Und seine Regentschaft begann ungefähr 874 vor Christus. Und auf dem Papier war er König, in der Praxis war er ein Mann, der zwar viel Macht hatte, aber überhaupt nicht geleitet hat und schon gar nicht geistlich. Ahab war mit Isabel verheiratet, sie war eine phönizische Prinzessin und eine leidenschaftliche Verehrerin Baals. Also auch im Hebräischen eigentlich Isebal, auch ihr Vater schon war ein Baals-Verehrer. Und ihr Name bedeutet übersetzt, alle Ehre sei Baal. Und wir wissen, Baal war ein falscher Gott, ein Götze. Und Isabel brachte diese Anbetung Baals nicht nur in die Ehe, sondern auch in das komplette Volk Israel hinein. Sie brachte diese Götter hinein und sie ließ Statuen errichten, Opferaltäre errichten für Baal und auch für Aschera. Und Ahab ließ das alles zu. Mehr noch, er folgte ihr sogar und statt sein Haus und sein Volk, so wie Gott es sagt, zu bewahren, alle Götzen aus dem Land zu halten, zog er sich zurück und erlaubte die Anbetung dieser Götzen, kehrte sich um von dem einzig wahren Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Yahweh, und er führte das komplette Volk in Götzenanbetung. Die Bibel sagt das sehr deutlich. Schaut mal, wenn du deine Bibel dabei hast, hol sie mal raus. 1. König 16, Vers 33. Dann ließ er ein Aschera-Bild aufstellen. Er tat mehr, und das fand ich jetzt krass, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israel erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Ja, also es ist keine schöne Vita, ja, keine Lebensbilanz, nichts, was du irgendwie gerne auf deinem Grabstein stehen haben möchtest. Eine schlechte Legacy und dann zeigt uns auch noch die Bibel, wer einen großen Einfluss auf ihn hatte. 1. Könige 21, 25. Es gab keinen anderen, der sich so zu dem hergab, was in den Augen des Herrn Unrecht war, wie Ahab. Und jetzt kommt, der von seiner Frau Isabel dazu verführt wurde. Und hier sehen wir also eine gefährliche Kombi. ein passiver Mann, eine kontrollierende Frau und eine gemeinsame Rebellion gegen Gott. Ein sich gemeinsames Auflehnen gegen die Gebote Gottes. Und diese Rebellion zerstörte nicht nur die Ehe, sondern zerstörte und ehrlich gesagt richtete ein komplettes Volk. Und aus der Geschichte von Ab und Isabel möchten wir mal zwei gefährliche Dynamiken für Beziehungen uns anschauen. Und wir beginnen mal mit dem Problem der Passivität. Mein erster Punkt lautet, Passivität, die Verantwortung meidet. Passivität vermeidet Verantwortung. Nun, noch bevor Isabel sich in Ahabs Angelegenheiten eingemischt hat, sehen wir bei Ahab bereits ein Muster. Immer und immer und immer wieder vermeidet er Verantwortung. Man erkennt Anzeichen von Passivität in ganz vielen Geschichten seines Lebens. Ein bisschen benimmt er sich wie so ein kleines Kind mit Krone, der völlig unreif auch war. Und Ahab, und über die Geschichte wollen wir kurz reden, er hatte einen Nachbarn, der hieß Naboth. Also das Grundstück von Naob grenzte direkt am Königspalast. Und Naboth besaß einen Weinberg, den Ahab unbedingt haben wollte, ja, um da ein bisschen Gemüse anzubauen. Und das Problem war, dieses Land war Naboths Erbe. Das hat er vererbt bekommen. Und Gott hat seinem Volk gesagt, dass geerbtes Land nicht verkauft werden darf, sondern es sollte im Familienbesitz bleiben. Also du konntest es nur innerhalb der Familie weiterreichen. Und dann sehen wir mal, was passiert, wenn Ahab nicht bekommt, was er will. Okay, also 1. Könige 21, 2-4. Seid ihr noch dabei? Ja, okay, gut. Ja, endlich reden wir mal über Isabel und Ahab. Wa? Vers 2, da sagte Ahab zu Naboth, dein Weinberg liegt so nah bei meinem Palast, überlass ihn mir doch, damit ich einen Gemüsegarten daraus machen kann. Ich werde dir dafür einen besseren Weinberg geben. Oder wenn du willst, werde ich ihn dir auch bezahlen. Doch Naboth antwortete, und das ist jetzt wichtig, der Herr bewahre mich davor, dir das Erbe zu geben, das ich von meinen Vorfahren übernommen habe. Voller Zorn und Ärger darüber, dass Naboth aus Jezreel gesagt hatte, ich will dir das Erbe meiner Vorfahren nicht geben, ging Ahab in seinen Palast. Er legte sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand und wollte nichts mehr essen. Ja. Also, bevor wir uns darüber lustig machen, man könnte sich an der Stelle sehr darüber lustig machen. Ich sehe das, merke ich, dass Tendenzen, glaube ich, haben wir alle, ja, vielleicht manchmal so eingeschnappt zu sein. Aber interessant ist nicht nur, finde ich, was Naboth tut, sondern genauso interessant auch ist auch, was er nicht tut. Also, das war ja keine, ich sag mal so, nicht einfach nur etwas, was er getan hat. Also ich möchte erstmal kurz über Naboth reden. Also Naboth sagt, der Herr bewahre mich davor. Also für Naboth war das Nichtgeben des Landes an Ahab irgendwie keine Laune oder wo er gesagt hat, der Preis war schlecht, da habe ich keinen Bock drauf. Für ihn war es Gehorsam gegenüber Gott. Ich werde es nicht tun, auch wenn du der König bist. Was Gott mir gegeben hat, werde ich dir nicht geben, weil Gott gesagt hat, dass es Unrecht ist. Und dann sehen wir jetzt, interessant ist, was tut Ahab eben nicht. Ja, aber Ahab geht dann nicht nach Hause und denkt sich, na okay, komm, ich bete nochmal drüber, ich suche Gott darüber, vielleicht ist es doch nicht richtig, vielleicht sollte ich das Ganze nochmal prüfen, vielleicht sollte ich einfach auch mal Nein akzeptieren und damit mich zufrieden geben. Nein, sondern der König von Israel liegt im Bett, Gesicht zur Wand, weil ein Mann ihm seinen Gemüsegarten nicht geben wollte. Und nicht wegen Krieg, nicht wegen Hungersnot, nicht wegen irgendwas, einer nationalen Krise, sondern wegen Gemüse. Und dann merken wir, ey Leute, dahinter steckt schon mehr als einfach nur eine Laune, sondern ein Muster von Passivität in dem Leben auch von Ahab, was sich immer wieder durchzieht. Passivität ist eben nicht harmlos. sondern wenn Gott dir Verantwortung gegeben hat und du ergreifst diese nicht und du bist passiv, ist es sehr, sehr schädlich, nicht nur für dich, auch für dein Umfeld. Passivität sagt, ich will nicht leiten, ich will nicht reden, ich will nicht kämpfen, ich will nicht beten, ich will nicht Verantwortung übernehmen, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist, ich will bequem bleiben. Wenn ich nicht bekomme, was ich möchte, dann bin ich eingeschnappt und ziehe mich zurück und rede nicht mehr. Und das ist schon etwas, was wir sehen in Ahabs Leben. Und ihr Lieben, ne, das ist auch etwas, was wir sehen können, auch in unserem eigenen Leben. Aber auch, ich dachte auch so, hey, wenn du gerade dabei bist, jemanden zu daten, komm mal in Erlangen, ja, oder hier in Nürnberg, in Ansbach, und du lernst gerade jemanden kennen, und du, keine Ahnung, stell dir vor, du datest jemanden, der sich Christ nennt, aber eigentlich hat er geistlich gar keine Richtung. Keine Initiative, ist nicht verwurzelt in der Church, ist in keiner Kleingruppe, kein Dreamteam, ab und an kommt er mal notgedrungen zur Gemeinde. Er übernimmt auch nicht richtig Verantwortung für sein Leben, wenn du ihn fragst, hey, was ist eigentlich so der Plan, weil Gott ist für dein Leben, was empfindest du über deine Berufung, und da kommt irgendwie gar nichts zurück, dann ist die Frage nicht, naja, bin ich vielleicht ein bisschen zu wählerisch, ja, sondern die Frage sollte sein, hey, was geht ab mit dir? Sehe ich hier vielleicht irgendwie ein Muster? Und vielleicht denkst du, ja, aber ha, er sieht so süß aus, ja, so viel Potenzial und so ein netter Poolboy. Aber lass mich dir sagen, Potenzial allein reicht nicht aus. Potenzial trägt keine Ehe, auch keine Beziehung, eine Ehe schon gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du schon im Dating auf Anzeichen von Passivität achtest. Weil Passivität ist keine Lappalie. Hier sind drei Anzeichen von Passivität. Das erste ist fehlende geistliche Ausrichtung und Initiative. Die Person hat keine Antwort auf die Frage, hey, wohin gehst du im Leben? Keine Planung für die Zukunft, keine Ziele, keine Träume, keine Initiative. So ein bisschen wie so ein Hund, den du zum Jagen tragen musst. Keine erkennbare Bewegung nach vorne. Kein Elan, da ist keine Vision, kein Vorangehen. Es fehlt einfach komplett an Eigeninitiative und Richtung. Das zweite ist Vermeidung von Konflikten, das finde ich noch viel schlimmer. Sobald es kompliziert wird, wird die Person still und ganz still, zieht sich zurück. Du möchtest was klären, aber es geht nicht. Du willst gemeinsam durch ein Thema hindurch und gemeinsam über ein Thema sprechen, aber die Person geht innerlich immer, immer auf Abstand und kommuniziert nicht. Und das dritte ist keine Verantwortung übernehmen und Ausreden suchen. Ja, und es gipfelt dann darin, manchmal auch in wirklich einem Denken zu sagen, alle anderen haben Schuld, ich bin immer das Opfer, das Leben ist unfair, niemand versteht mich, niemand hilft mir. Und das sind alles so Muster, versteht mich richtig, wenn ihr jetzt denkt, ja, Konzi, du bist aber ganz schön kritisch. Lass mich was sagen. Ich glaube, wir alle haben hin und wieder, immer wieder Anzeichen von Passivität. Auch ich in meinem eigenen Leben, auch wir in unserer Ehe schon häufig das Thema haben, dass meine Frau sagt, Konsti, ich wünsche mir, dass du mehr Initiative ergreifst, dass du mehr vorangehst. Vielleicht verwundert dich das, aber ja. So sage, ja, Woman, yes, ich will es machen. Und das eine ist, wenn man eine Phase hat und wo man sagt, hey, das ist schwierig gerade, wir gehen durch eine schwierige Season gerade durch, kann es immer sein, dass wir nicht aktiv sind, sondern passiv wie alle. Über was ich rede, ist ein Lebensmuster, etwas, eine innere Haltung, die sich einfach komplett im Leben durchzieht. Und das ist eben das, was wir bei Ahab sehen. Aber das ist auch nicht das erste Mal, dass wir darüber lesen in der Bibel. Wir sehen es schon ganz am Anfang in der Bibel. Schau mal, 1. Mose 3, Vers 6, Genesis 3, Vers 6. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend, und sie würden sie klug machen. Ja, ihr werdet weise werden, ihr werdet wie Gott sein. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab sie auch ihrem Mann. Der aß auch von der Frucht. Und vielleicht kennst du die Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva, Paradies, dann kommt die Schlange und verführt Und dann sieht Eva diese Frucht, sie beißt hinein und du fragst dich, hey, wo ist eigentlich Adam? Ja, ich sag dir, wo Adam ist. Adam hat ihr gerade Räuberleiter geholfen, damit sie an die Frucht rankam. Der Brother stand direkt, aber direkt neben ihr. Weil sonst hätte sie auch nicht sagen können, hier, come on, Baby, beiß doch auch mal ab. Und was macht er? Er beißt auch ab. Und es ist so, Adam war bei ihr, Adam sah die Schlange, Adam sah die Frucht, er hat die Lüge gehört von Satan. Er war anwesend, aber geistlich komplett abwesend. Das ist Passivität. Er stand neben der Sünde, aber er schwieg. Evas Sünde war Rebellion. Adams Sünde war Passivität. Er hat nichts dagegen getan. Und wie viele Ehen leiden nicht daran, dass jemand laut rebelliert, sondern dass jemand still kapituliert. Stille Kapitulation. Nun, ihr lieben Männer an allen Standorten, auch hier, hört mir mal ganz kurz zu. Ihr Frauen, ihr könnt mal ganz kurz weghören. Einfach denkt an irgendwas, ja. Mal ganz kurz, alle Männer, schaut mich mal ganz kurz an. Ihr lieben Männer, hey, wir sind dazu gesetzt und berufen von Gott, aktiv zu sein, Land einzunehmen, voranzugehen. Wenn ich sehe, dass der Teufel kommt und versucht, meine Ehe kaputt zu machen, meine Kinder kaputt zu machen, wenn ich sehe, die Sünde lauert vor der Tür, dann kann ich nicht einfach daneben stehen und sie reinlassen, sondern es ist mein Auftrag, aufzustehen im Geist und zu sagen, Teufel, bis hierhin und nicht weiter. Diese Ehe gehört Jesus, meine Kinder gehören Jesus, mein Haus gehört Jesus, ich und mein Haus, wir werden den Herrn dienen. Josua 24, Josua sagt ich, damit geht's los. Josua und mein Haus, wir werden den Herrn dienen. Und unsere Aufgabe ist es wirklich, du bist nicht nur ein Mann, du bist ein Mann Gottes, der dazu gesetzt ist, Verantwortung zu übernehmen und nicht zu schweigen und nicht passiv zu sein, wenn alles drunter und drüber geht, umso mehr aufzustehen und zu sagen, Jesus, dieses Feld gebe ich nicht her. Es gehört dir und deinem Reich. Und deswegen ist es deswegen ein echtes Problem von Passivität. Es ist nicht nur Männerproblem, es ist genauso Frauen. Jeder kann das haben. Aber hier geht es nun mal um Ahab. Okay? Also, auf der einen Seite gibt es das Problem der Passivität. Und auf der anderen Seite gibt es das Problem der Kontrolle und der Manipulation. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Kontrolle, die dominieren will. Ahabs Problem war Passivität, Isabels Problem war Kontrolle. Und genau dafür ist sie auch bekannt. Natürlich können auch Männer kontrollierend und manipulativ sein, aber in der Geschichte geht es nun mal um Isabel. Und erinnert euch mal daran, der arme Ahab, ja, der König von einem ganzen Land, ja, bekommt seinen Gemüsegarten nicht, liegt jammernd im Bett und dann kommt Isabel. Die Tür öffnet sich, die Frau kommt rein, schaut mal, 1. Könige 21, Vers 7. Du bist doch der König von Israel, sagte seine Frau Isabel da zu ihm. Steh auf und iss und ärgere dich nicht. Ich werde dir Nabots Weinberg verschaffen. Du denkst, hey, wow, voll ermutigend, ey, danke, danke Isabel, dass du mir den Weinberg holst. Ist er erstmal, man könnte so, das hört sich so zunächst erstmal so nach Hilfe an, oder? Jetzt kommt die Frau und hilft dir. Ja, du hast nicht bekommen, was du wolltest. Aber lass mir sagen, ist keine Hilfe, die dort kommt, sondern ehrlich gesagt ist krass, was jetzt passiert. Sehr übel. Schau dir an, was sie tut, schau dir an, was sie nicht tut. Also sie sagt wiederum nicht, hey Ahab, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles gut. Gott hat was Besseres für uns. Mach dir doch keine Sorgen, reg dich nicht drüber auf. Hey, mal schauen, was Gott noch so für Türen öffnet. Denn hat Gott eben einen besseren Weingarten für uns. Das wäre cool, oder? Hätte sie das gesagt. Tut sie leider nicht. Sondern sie schaut ihn an und sagt, hey, ehrlich, ist das die Art und Weise, wie du dich hier benimmst? Was bist du eigentlich für ein Waschlappen? So, das ist hier kein Dialog auf Augenhöhe, okay? Also, Isabel ist hier, Ahab ist hier. Und sie sagt, okay, ab jetzt, so wie ich übernehme eh immer alles, aber ab jetzt übernehme ich. Und dann lesen wir 1. Könige 21, Vers 8. 1. Könige 21, Vers 8 bis 10. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen, versiegelte sie mit seinem Siegel, schon krass, kriminell auch, ja, und schickte sie an die Ältesten und an die anderen Führer, führenden Männer der Stadt, in der Naboth lebte. In ihren Briefen ordnete sie an, ruft ein Fasten aus. Boah, denkst du, wow. Und gebt Naboth dabei einen Ehrenplatz im Volk. Setzt zwei gewissenlose Schurken ihm gegenüber, die sollen ihn beschuldigen. Du hast Gott und den König verflucht. Dann schleppt ihn hinaus und steinigt ihn zu Tode. Ich denke, krass, also was für eine kriminelle Energie, was für eine böse Frau. Also es ist ja nicht irgendwie nur, nicht einmal nur, dass sie einen Mord plant von einem unschuldigen Mann. Es ist auch nicht einfach nur ja Kontrolle oder Manipulation. Es ist schon Mafia hier. Also es ist schon richtig übel. Das ist Kontrolle in ihrer schlimmsten Form. Und ich möchte euch mal einmal mal ein paar Anzeichen von Kontrolle mitgeben, die ich sehe. Das erste ist Manipulation durch Schuld oder Druck oder Angst. Ja, also Manipulation durch Schuld, Druck oder Angst, ja. Wenn du eine gute Ehefrau wärst, dann würdest du das tun. Wenn du ein echter Mann wärst, dann würdest du jenes machen. Wenn wir wirklich, ja, einfach eine gute Ehe wollen, dann müsstest du das tun. Der Mann meiner Freundin macht das auch, ja. Und dann kommen immer so viele Dinge. Kontrolle benutzt Schuld, Angst oder Druck, um den anderen in die gewünschte Richtung zu bewegen. Das zweite ist Entscheidungen, bei denen die Stimme des anderen nicht zählt. Kontrolle schaut immer von oben herab. Kontrolle ist immer Kommunikation nicht auf Augenhöhe. Und sie sagt, okay, das machen wir so, da gehen wir hin, da kaufen wir ein. Hey, schön, dass wir beiden heiraten werden, aber wir ziehen in meine Wohnung. So wie ich das entscheide, so wird es passieren. Also deine Möbel kannst du gleich mal zum Wertstoffhof fahren. Und so machen wir das mit den Kindern in Zukunft. Okay, es ist mir egal, was du sagst, es ist mir egal, was du denkst. So werden wir es machen. Das ist Kontrolle. Das dritte ist Machtausübung statt gemeinsamer Verantwortung. Ja, wo man einfach sagt, hey, gemeinsam tragen wir die Verantwortung. Aber eine Person übernimmt alles, übernimmt Macht, manipuliert. Das vierte ist Misstrauen, Überwachung und ständige Kontrolle. Ja, wo bist du, wo warst du, mit wem hast du gesprochen? Zeig mir mal deinen WhatsApp-Verlauf. Wer schreibt dir dauernd? Was machst du da am Handy? Ich kann dir nicht vertrauen und so geht es immer weiter, ja. Kontrolle überprüft, Kontrolle überwacht, Kontrolle manipuliert. Und genau das tat Isabel. Isabel ordnete den Mord an Naboth an, einem unschuldigen Mann, der einfach nur nebenan wohnte und ihr nicht den Gemüsegarten geben wollte. Nun, was denkt ihr, wie hat Gott darüber gedacht? Schaut mal, 1. Könige 21, Vers 19. Gott schickt den Propheten Elia direkt zu Ahab mit einer Botschaft. 1. Könige 21, 19. Richte ihm folgende Botschaft aus. So spricht der Herr. Du hast gemordet und jetzt noch geraubt. Und weiter sage zu ihm, so spricht der Herr. Die Hunde werden vor der Stadt dein Blut auflecken, gerade dort, wo sie das Blut Naboths aufgeleckt haben. Okay, ist ziemlich heftig und ehrlich gesagt auch ziemlich entmutigend. Und vielleicht sitzt du hier und fragst dich, okay, was hat das jetzt zu bedeuten für meine Beziehung und für meinen Beziehungsstatus? Nun, gute Beziehungen entstehen nicht, weil Menschen perfekt sind. Wir machen alle Fehler. Wir alle, auch in meiner Ehe, es gibt immer wieder Dinge, wo Kontrolle, wo Passivität immer wieder durchkommt. Das Schöne ist, Ehen und gesunde Beziehungen entstehen immer dort, wo Menschen sich demütigen voreinander, wo wir Gott ins Zentrum rücken, weil er ist ein Gott, der Herzen heilt und der Gnade schenkt. Und deswegen ist es so mein Herz, dass du nicht hier rausgehst aus dieser Predigt und dir denkst, okay, jetzt lass uns alle mal anstrengen, dass wir weniger passiv sind und mehr aktiv sind, weniger kontrollierend und manipulativ sind und einfach dem anderen mehr Raum geben. Nur das ist alles gut, aber es geht hier nicht um eine bessere Moral. Es geht hier nicht darum, dass wir moralisch besser werden, weil das eigentliche Problem von Ahab und Isabel war nicht Passivität und es war auch nicht Kontrolle, sondern es war, dass sie Gott verlassen haben, dass sie Gott dem Rücken zugewandt haben und sich anderen Göttern zugewandt haben. Und deswegen mein dritter Punkt, und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt. Wo Buße passiert, beginnt immer Hoffnung. Immer. In jeder Beziehung, in jeder Ehe und auch überall, wo du, egal auch, wenn du selber merkst und weißt, hey, vielleicht ist da Kontrolle und Manipulation in deinem Leben, wo Buße passiert, beginnt immer Hoffnung. Schaut mal, 1. Könige 21, 19, wie die Geschichte weitergeht, besser gesagt 1. Könige 21, 27. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider, legte sich einen Sack um und begann zu fasten. Er schlief sogar in Sackleinen und ging sehr bedrückt umher. Da bekam Elia aus Tischbe eine weitere Botschaft des Herrn. Hast du gesehen, wie Ahab vor mir Reue zeigt? Weil er das getan hat, werde ich das Unglück nicht geschehen lassen, solange er lebt. Es wird aber seine Nachkommen treffen. Nun, das Interessante ist, Ahab tat Buße. Ahab demütigte sich vor Gott. Er zerriss seine Kleider, er fing an zu fasten und zu beten. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht bei Moral stehen bleiben, sondern dass unser Herz auch in dieser Predigt sich neu Gott zuwendet und wir Christus ins Zentrum stellen. Wisst ihr, wenn Jesus nicht im Zentrum ist, wenn Gott nicht neu in den Mittelpunkt gerückt wird, in unserer Beziehung, in unseren Ehen, dann all das Negative, all die Zerstörung, all die Sünde sind ein Resultat dessen. Und ich bin voll dafür, hey, wenn Passivität da ist und Kontrolle da ist, sind Dinge, die sehe ich ganz, ganz oft in ganz, ganz vielen Ehen. Ja, es braucht Seelsorge, es braucht Eheberatung, es braucht manchmal professionelle Eheberatung, ich bin voll dafür. Aber was es zuallererst braucht und was das der Hebel ist für Gesundung und Heilung in Ehen ist, dass wir Buße tun und uns Gott neu zuwenden und sagen, Jesus, komm du neu in unsere Mitte, dass man gemeinsam fastet, dass man gemeinsam betet. Und es ist einfach ganz oft ein Feuerproblem, es ist ganz oft ein Hungerproblem, es ist ganz oft ein Problem, wo sich ein Herz entfremdet hat gegenüber Gott und dass man gemeinsam umkehrt und sich Jesus neu zuwendet. Und ich glaube, das ist so stark, weil wenn wir Buße tun, schenkt Gott immer Heilung und es gibt wirklich Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Wenn Ahab sich demütigen konnte, kann es jeder. Kann es jeder. Wenn Gott Ahab Gnade schenkte, schenkt er jedem Gnade. Schenkt er jedem Gnade. Den kontrollierendsten, manipulativsten Menschen und auch den passivsten Menschen. Gott schenkt Gnade, sobald wir uns vor ihm demütigen. Hey, und ich lade dich so ein. Guck mal, ich habe mir aufgeschrieben, Buße verändert nicht deine Vergangenheit, aber sehr wohl deine Zukunft. Was passiert ist, ist passiert. Aber wenn wir Buße tun, gibt es immer eine neue Zukunft. Es gibt immer eine Tür, die Gott neu auftut. Und ich lade dich so ein, komm, wir beten mal zusammen, oder? Und wir brauchen Jesus. Wir alle brauchen ihn so sehr. Und ich lade dich einfach ein, dass wir mal kurz die Augen schließen und Gott bitten, dass er kommt und unsere Herzen berührt. Herr Jesus, wir danken dir für einfach auch diesen Spiegel, den du uns vorhältst in Isabel und Ahab. Herr, diese Geschichte. Und wir wollen dich so bitten, Jesus, dass du unsere Herzen veränderst. Jesus, dort, wo wir, Herr, dort, wo wir kontrollierend sind, Herr. Herr Jesus, dort, wo wir Dinge selber in die Hand nehmen und nicht dir die Kontrolle geben. Dort, wo wir einfach kaltherzig sind, hartherzig sind. Herr, komm mit deiner Liebe in unsere Herzen und mach unsere Herzen weich. Herr, wir wollen uns neu vor dir demütigen. Herr, vergib uns auch, wo wir passiv sind, Herr. Wo wir auf Rückzug sind, Herr. Herr, dort, wo wir nicht die Verantwortung, die Initiative ergreifen, sondern einfach Dinge laufen lassen, Herr. Vergib uns. Komm mit deiner Kraft in unser Leben. Fülle uns mit deinem Geist, Herr. Herr, belebe du jede Ehe in der Ecclesia Church mit deinem Geist. Herr, wenn du hier im Gottesdienst bist, vielleicht auch in Erlangen oder auch online, Jesus liebt dich. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und er hat einen genialen Plan für dein Leben. Aber es ist wichtig, dass du ihm dein Leben überhändigst. Dass du nicht länger passiv bist, sondern dass du wirklich sagst, Jesus, hier ist mein Leben dir gegeben. Und dass er der Mittelpunkt wird deines Lebens. Und wenn du sagst, ja, das möchte ich gerne. Ich möchte Jesus zu dem Herrn meines Lebens machen, an allen Standorten. Und du bist da und du sagst, ja, das will ich. Jesus, komm, rette mich, mach mich neu. Dann möchte ich gerne ein Gebet sprechen mit dir, ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, dieses Gebet möchte ich gerne mitsprechen, nachsprechen, dort, wo du sitzt. Hey, denn während wir alle die Augen geschlossen haben, heb doch mal kurz deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich. Jesus, rette mich. Vielleicht auch online, vielleicht in Erlangen, in Ansbach. Heb einfach deine Hand, so viele Hände hier. Sag, Jesus, danke, dass du mich rettest. Könnt die Hände gerne runternehmen. Komm, wir beten gemeinsam. Du darfst das Gebet gerne nachsprechen und sagen, lieber Herr Jesus, hier bin ich. Rette mich. Sei du mein Herr und Erlöser. Ich tue Buße. Ich kehre um. Vergib mir meine Sünden und wasch mich rein durch dein Blut. Du sollst mein Herr sein. Amen. Amen, Amen, Amen. Hey, gepriesen sei der Herr, oder? Hey, komm, wir geben Jesus nochmal einen Riesenapplaus. Er ist gut.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.